Hi, herzlich willkommen bei Sales & Pepper Interviews, deinem Tech-Sales-Podcast für den Dachmarkt. Mein Name ist Dominik Klingberg und ich bin dein Podcast-Host. Hier erwarten dich fesselnde Insights und strategische Tipps direkt von Revenue-Leadern, um deinen Vertrieb aufs nächste Level zu bringen. Ab sofort gibt's jeden Donnerstag eine brandneue Folge, vollgepackt mit spannenden Know-how und inspirierenden Gesprächen. Wenn du also mehr von dem Podcast hören willst, dann abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge. Übrigens, hast du schon vom Tomorrowland für Sales Teams gehört? Am 19.04. veranstalten wir exklusiv für dich und dein Team das erste Training- und Networking-Event für Tech-Sales und Customer-Success-Teams in ganz Europa. Sei dabei, wenn hunderte Vertriebstalente zusammenkommen, um sich über die neuesten Strategien, effektivsten Tools und effizientesten Prozesse für Sales- und Customer-Success-Teams auszutauschen. Ein ganzer Tag vollgepackt mit Insights, Motivation und natürlich jede Menge Spaß erwarten dich. Willst du zum Top-Performer werden? Dann verpasse nicht den Sales Circus der Superlative. Alle Infos und Tickets findest du unter www.arartist-circus.com. Sichere dir jetzt deinen Platz und werde Teil der einzigartigen Sales Community. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales & Pepper Interviews. Hier ist wieder der Dominik, euer Podcast-Host. Und ich habe heute den René Rater von Park hier zu Gast. Den kenne ich jetzt schon durch ein, zwei Events über die Artist. Aber freue mich, dass du heute hier mit dabei bist, René. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Dominik. Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Habe mich super gefreut, als du mich, ich glaube, beim Pre-Event von der Artist warst, dann gefragt hast, hey, lass uns doch auch mal einen Podcast machen.
Ja.
Und freue mich total, mein Wissen hier zu teilen. Verfolge deinen Podcast auch. Von daher freue mich sehr aufs Gespräch.
Ja, war auf jeden Fall ein cooles Event von Omar und Kremanski. Grüße gehen raus, habt ihr gut gemacht in der Berlin SaaS Week. Aber heute soll es nicht um die gehen, sondern um dich, René. Und deswegen erzähl doch vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die jetzt noch nie etwas von dir und Park hier gehört haben. Wer bist du denn und wie bist du denn bei Park hier gelandet?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte. Also, wer ich bin, René, bin aktuell Chief Revenue Officer bei Park hier. Das auch noch nicht so lange, sondern erst seit April gut. Und bin angefangen, auch noch nicht so lange bei Park hier, sondern bin angefangen letzten Endes vor gut zwei Jahren als Head of Sales and Business Development. Habe damals ein Team gehabt mit drei Leuten und wir haben dann sukzessive im ersten Jahr versucht, den Sales von Park hier ein wenig zu strukturieren, um einfach auch, heute wird man schon wieder fast sagen, fast zu spät, aber zu trennen zwischen SDA und AE. Und das hat ganz gut geklappt, haben dann in 22 auch ganz erfolgreich performt. Und so haben dann die drei Gründer, Felix, Clemens und Jakob, mich zwischen den Jahren dann irgendwann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mehr Verantwortung im Unternehmen zu übernehmen. Wir hatten an der Stelle gerade ein bisschen einen Umbruch im Marketing-Team. Unsere damalige Head of Marketing hat uns verlassen und so bin ich jetzt seit April quasi Chief Revenue Officer, bin verantwortlich für die Themen Marketing, Sales und Business Development bei mir, sind 10 Mitarbeiterinnen beschäftigt und wir versuchen jeden Tag unseren Kunden oder für unsere Kunden mehr aus ihren Parkflächen rauszuholen. Was macht Park hier konkret? Park hier ist am Ende eine Buchungslösung für Mitarbeiterparken von großen Unternehmen. Ich kenne das selber noch aus meiner Zeit im großen Corporate. Es ist ein unfassbar nerviges Problem, dass die Führungskräfte parken dürfen und der Rest muss im Halteverbot irgendwo außen auf irgendwelchen Schotterplätzen parken und ewig lange zu seinem Parkplatz, zu seinem Büro laufen. Und haben die drei Gründer sich überlegt, Parken muss eigentlich heutzutage smarter funktionieren. Wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, die Buchungs-App mit der mit einem Klick jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin sich einen Parkplatz buchen kann. Und wir haben auf der anderen Seite das Admin-Dashboard, was letzten Endes dann die Permissions, die jeder hat, wann er parken darf, wie er parken darf, etc. managt. Und so schaffen wir aus vorher einem Leerstand von über 250 Tagen bei einer 1:1-Zuordnung von Stellflächen, insbesondere durch Corona, Elektromobilität und Co. getrieben, eine 100% Auslastung bei einigen Kunden sogar darüber und sind im Moment in Dach unterwegs. Unsere größten Kunden, um da mal so eine Größenordnung zu nennen, das geht wirklich bis zu großen Industrieunternehmen wie Bayer oder auch zum Beispiel Telefonica ist ein großer Kunde von uns, aber auch Banken und Versicherungen.
Ja, und jetzt haben wir ja schon eine Gemeinsamkeit. Ich habe ja auch mal für ParkNow gearbeitet, deswegen auch so ein bisschen Insights aus der Parkenbranche. Aber wir wollen ja heute auch so ein bisschen über deinen vorigen Background sprechen und vor allen Dingen auch dann, also vielleicht gehen wir dann gleich nochmal drauf ein, aber diesen Vergleich ziehen, den du jetzt ja schon ganz gut beschrieben hast, was du jetzt machst, hin zu, was hast du denn eigentlich vorher gemacht und da so ein paar deiner Learnings teilen, beziehungsweise auch so ein bisschen, was war die Erwartungshaltung und Co. Aber bevor wir da drauf eingehen, erzähl doch einfach mal, was hast du denn vorher gemacht? Weil jetzt bist du ja CEO und im Startup. Was war denn so deine Reise? Wie bist du denn da hingekommen überhaupt?
Genau, also ich fange mal an, was habe ich kurz davor gemacht und was hat mich am Ende auch dazu dann bewegt, in ein Startup zu gehen? Kurz davor war ich Product Owner bei einem großen Automobilhersteller in Deutschland für ein Digitalprodukt. Und zwar haben wir die Idee gehabt und haben das auch am Ende umgesetzt für spezielle Use Cases, letzten Endes eine Alternative zu Apple CarPlay und Android Auto zu bieten, da wo einfach keine Massennachfrage herrscht, sondern eben eher eine Nischennachfrage, wie zum Beispiel für Kurierdienste. Davor, oder wie bin ich zu der Aufgabe gekommen? Vorher war ich knapp 3 Jahre internationaler Key Account Manager, ebenfalls für diesen großen OEM. Auf LinkedIn könnt ihr es eh alle nachlesen. Deswegen,
ich wollte gerade sagen, können wir denn das Geheimnis lüften? Oder ist das,
ja, das also ist können wir lüften, genau. Das war alles im Rahmen von Mercedes-Benz.
Okay.
Und habe da für Vans quasi drei der größten Kunden letzten Endes betreut, weltweit. Und was hat mich zu der Rolle befähigt quasi? Ich habe mal ursprünglich in Paderborn Vertriebsmanagement studiert und konnte das hier mit einem in der Region ansässigen Aufbauhersteller, also die Nähe zur Automobilbranche war von Anfang an gegeben, machen. Und hatte da das Glück und am Ende auch die Chance, dort Key Account Management wirklich aufzubauen. Da war es noch sehr stark so, dass je größer der Kunde wurde, desto eher hat es dann der Chef gemacht. Und das haben wir damals so ein bisschen mehr strukturiert, sodass ich quasi dort schon erst Junior Key Account Manager, dann Key Account Manager geworden bin. Und dann von da aus war dann der Weg auch nicht mehr so weit, als dann irgendwann die Chance sich ergab, nach Stuttgart zu gehen und habe da einen der größten Kurier-Express-Paketdienste der Welt betreuen dürfen, weltweit. Wir waren in 38 Ländern nur mit dem Kunden und das war natürlich, ich war damals 26, eine super spannende Erfahrung, weil da kamen so viele Herausforderungen. Zum ersten war es das erste Mal wirklich eine internationale Rolle, zum zweiten war es am Ende des Tages auch kulturell, wenn man mit 38 verschiedenen Ländern zusammenarbeitet, durchaus häufig eine Herausforderung, weil eben dann doch jede Kultur auch anders verkauft am Ende des Tages. Und zum Dritten war es natürlich insofern eine Herausforderung, dass ich das damals von einem sehr erfahrenen Key Account Manager übernommen habe, den Kunden, und ich natürlich auch persönlich da nicht enttäuschen wollte.
Ja. Jetzt haben wir ja auch ganz neu beim Circus auch den Enterprise Sales Track mit aufgenommen, genau aus dem Grund, dass wir gesagt haben, wir sehen da schon auch enorme Unterschiede zwischen dem klassischen Tech-Vertrieb und ich muss viel Outbound machen und irgendwie meine Pipeline aufbauen, hinzu, wie betreue ich denn eigentlich einen Großkunden und habe vielleicht nur ein oder zwei Kunden in meinem Portfolio. Da sind ja die Ansätze ja komplett anders, ja, und auch da das Skillset, was vonnöten ist, mal eben 6- bis 7-stellige Beträge oder vielleicht sogar 8-stellige Beträge über den Tisch gehen zu lassen. Was sind denn so für dich die Key-Unterschiede zwischen einem klassischen Tech-Seller hin zu einem richtig guten Key-Accounter?
Ja, also ich sage das auch bei meinen Leuten immer, aus meiner Sicht ist Vertrieb letzten Endes in drei Disziplinen. Das erste ist, wie finde ich den richtigen Kunden, also Identify. Das zweite ist, wie komme ich das erste Mal mit dem Kunden zusammen, dass es auch wirklich mein Kunde wird, also Close. Und das dritte ist, wie entwickle ich diesen Kunden, Develop. Und jede dieser einzelnen Disziplinen ist für mich weder mehr noch weniger wert, sondern aus meiner Sicht muss man am Ende, um wirklich gut im Vertrieb zu sein, muss man alle diese drei Disziplinen in irgendeiner Art und Weise gut beherrschen können. Und aber jeder hat so ein bisschen so seine Stärke, wo er sagt, okay, ich bin besonders gut im Hunting, also gehe ich eher in die Account Executive Rolle, oder ich bin besonders gut im Beziehungen aufbauen und gehe dann letzten Endes eher in die Account Management Rolle. Der Key Account Manager aus meiner Sicht muss alle drei dieser Disziplinen in Perfektion beherrschen, weil ein Key Account wird in den wenigsten Fällen klopfen und sagen, ich hätte jetzt gerne euch, insbesondere je jünger das Unternehmen ist, als meinen Lieferanten für eine bestimmte Lösung. Sondern Key Account finde ich nicht über irgendwelche Inbound-Lösungen, über irgendeinen Content oder geschweige denn über irgendwelche LinkedIn- oder Google-Ads, sondern Key-Account finde ich immer nur dann, wenn ich mir das vornehme. Das heißt, was ist der erste große Unterschied? Aus meiner Sicht ist der erste große Unterschied im Enterprise-Sales, dass du ganz klar eine Agenda brauchst, welche Kunden möchtest du erreichen und wie möchtest du die dann auch entwickeln. Und im normalen, ich sag mal, Field-Sales, es natürlich eine Mischung ist. Natürlich hat man so eine Grundidee, was ist mein ICP und wo möchte ich hin, aber es ist im Zweifel immer eine gute Mischung zwischen Kunden, wo ich sage, hey, die habe ich auf der Agenda, die würde ich gerne closen, und Kunden, die kommen von selber durch Marketingaktivitäten und Co.
Ja.
Beim Key Account Management ist das eben nicht so.
Ja, ich finde vielleicht einen ganz kurzen Einwurf, weil ich finde es ganz spannend, weil wenn ich so auf meine Karriere zurückblicke, ich habe ja auch über 10 Jahre Sales gemacht, ging es ja oft auch so ein bisschen um diese Titelgeilheit, ja, dass viele Leute dann irgendwie angefangen haben, sich Key Account Manager zu schimpfen, obwohl sie eigentlich keine Key Account Manager sind. Und das ist, glaube ich, heute auch so die Schwierigkeit, gerade wenn es um die Vertriebstitel geht, dann halt wirklich zu schauen, was ist denn wirklich Key Account. Und das habe ich tatsächlich das erste Mal kennenlernen dürfen, auch über einen Kollegen damals, der eingestellt worden ist, der mit der Deutschen Bahn über Jahre hinweg gearbeitet hat, der halt reingekommen ist ins Unternehmen und der halt nur mit der Deutschen Bahn arbeiten sollte, wo ich auch gesagt habe, das ist doch dann kein Sales mehr, das ist doch dann nur noch ein Kunde, und habe aber auch noch gar nicht damals verstanden, was das eigentlich bedeutet, mit so einem Key Account zu arbeiten. Kannst du vielleicht nochmal beschreiben, du hast es vorhin so beiläufig erwähnt, dass du dann mit einem Kunden über 48 Länder irgendwie gearbeitet hast. Wie sieht denn wie sieht der Job dann aus als Key Account Manager? Was mache ich denn konkret, damit ich da Neukundengeschäft generiere? Weil wenn ich so an Vertrieb denke, dann ist das oft ja auch sehr zahlengetrieben, viel KPIs, du musst so und so viel Umsatz generieren, das wird ja beim Key Accounting ähnlich sein, aber es ist ja ein Stück weit fürs Unternehmen auch schwierig zu sagen, ich warte jetzt 1 oder 2 Jahre und weiß am Ende nicht, was jetzt dabei rumkommt oder wie, also beschreib doch mal, wie macht man das, dass das am Ende funktioniert?
Extrem spannende Frage, weil das ist im Grunde genommen das, was mich in den 3 Jahren primär beschäftigt hat. Denn ich bin total bei dir. Also erste Frage, wie funktioniert quasi dieser Job oder was ist eigentlich die Aufgabe? Das war bei uns, und das ist sicherlich auch wieder von Branche zu Branche ein bisschen unterschiedlich, aber so im ganzen Groben war das bei uns in 2 Disziplinen geteilt. Das eine war der direkte Kontakt in die Länderorganisationen von uns selber und dann auch in die Länderorganisationen des Kunden. Und das zweite war eben aber trotzdem das Headquarter immer an der Stelle mitnehmen. Weil letzten Endes gutes Key Account Management funktioniert nur dann, wenn es wirklich auch vom Unternehmen gewollt ist, dass man eine gewisse Struktur einhält. Ganz klassisches Beispiel, wenn es einen sehr dezentralen Ansatz gibt, Entscheidungen zu treffen, dann ist Key Account Management tendenziell immer sehr schwierig, weil natürlich jeder der Lokalfürsten auch irgendwie versucht, für sich ganz besonders klarzustellen, warum er eben in dieser Dezentralität so erfolgreich ist. Wenn du aber Kunden hast, die sagen, hey, wir haben hier einen gewissen Use Case und dieser Use Case ist in allen Ländern mehr oder weniger gleich oder wir können das auf eine minimale Gleichung runterbrechen, dann fängt eben genau das an. Und das war ganz konkret. als ich mir diese 38, nicht 48 Länder waren es richtigerweise, hinterher hört das noch einer aus der Zeit. Grüße gehen an der Stelle raus an Steffen. Wichtig war erstmal, diese 38 Länder mal nach ihrem Potenzial zu bewerten. Und das ist am Ende nichts anderes, als wenn ich 38 einzelne Kunden hätte.
Ja.
Und dann hast du auch immer Kunden oder immer Länder, die eher mit dem Wettbewerb arbeiten, aus verschiedensten Gründen, und die dir sehr wohlgesonnen sind. Das heißt, du auch da clusterst du erstmal dein Potenzial und versuchst natürlich erstmal möglichst viel vom großen Kuchen abzubekommen. Aber das muss auch jedem klar sein, und das ist vielleicht auch noch so ein Unterschied. Der Wettbewerb ist zwar immer relativ gleich, also es buhlen immer die gleichen Unternehmen, aber der Wettbewerb ist unlängst härter, weil da geht es halt dann wirklich um was. Wenn man so einen Kunden von dem einen auf den anderen Hersteller zum Beispiel dreht oder von dem einen Softwareanbieter auf den anderen, dann wird das halt sehr, sehr schnell in der Branche auch gesehen und hat einen entsprechenden Effekt.
Ja.
Und aus dem Grund war es am Ende, und das hat mir mal geholfen, ich habe letzten Endes diesen großen Kunden global galaktisch mit dem Headquarter, zum einen haben wir eine Roadmap gemacht und haben uns nahezu täglich auch an dieser Roadmap orientiert abgestimmt, also einen richtigen Key-Account-Plan letzten Endes. Und aber mit meinen Kollegen, die vor Ort in jedem Land verantwortlich waren, als nationale Account-Manager, auch einen ganz konkreten Plan, was muss im Land passieren, damit am Ende das Headquarter und das Land miteinander zusammenkommen und zu dem Schluss kommen, es ist eine richtig gute Idee, jetzt hier mit uns zu arbeiten.
Also lass mich das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ja. Das heißt also, es haben wirklich mehrere Leute an einem Account danach am Ende gearbeitet und du warst quasi wie so eine Schlüsselposition und hast quasi das koordiniert über die verschiedenen Länder und verschiedene Abteilungen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, 100%. Also ich war letzten Endes, ich habe in Stuttgart gesessen und ich hatte für jedes Land einen Ansprechpartner im lokalen Vertrieb, der meinen Kunden betreut hat. Und ich habe natürlich Ansprechpartner gehabt, mit denen war ich in einem sehr engen Austausch, weil da liefen die größten Volumina. Und ich habe Ansprechpartner gehabt, die habe ich relativ selten gesehen. Aber habe am Ende versucht, immer die Story, die ich im Headquarter erzähle, den runterzubrechen und immer mit einem speziellen Blick auf deren Land. Und was ist jetzt genau das Argument, warum in dem Land es genau Sinn macht, zum Beispiel aufgrund der hohen Service-Dichte, sich für uns als Hersteller zu entscheiden. Und Das ist das, was ich gerade sagte. Es geht halt am Ende, Key Account Management geht nie alleine. Das ist nie eine Person, sondern ich war letzten Endes auch nicht alleine verantwortlich, sondern ich hatte jemanden, der hat im Innendienst dafür gesorgt, dass der ganze Papierkram gepasst hat. Und ich hatte jemanden, der in der Technik ausschließlich für meine Kunden zuständig war und quasi so eine Mischung zwischen Pre-Sales und Engineering speziell auf den Kunden gemacht hat. Das heißt, im Headquarter gab es schon ein Team aus 3 Leuten pro Kunde und dann in den Ländern gab es jeweils immer einen, ich sag mal, an der Front in dem jeweiligen Land in der Vertriebsorganisation. Und weil es natürlich in der Automobilbranche relativ groß ist, dann natürlich hat der auch nicht direkt mit dem Kunden am Ende, sondern das Auto wurde ja von einem Autohaus dann am Ende vermarktet. Das heißt, da gab es dann nochmal den Ansprechpartner im Autohaus, der quasi dieses Regionalzentrum von dem einzelnen Kunden betreut. Also es ist ein sehr vielschichtiger und vor allem mehrstufiger Vertrieb, der natürlich am Ende nur Sinn macht, wenn ein entsprechend großes Volumen dahinter hängt. Also ich will jetzt um Gottes Willen nicht sagen, und das machen wir im Übrigen auch nicht, wenn wir jetzt Key Account Management einführen, dass wir da in verschiedene Länderorganisationen denken, aber das ist einfach die Komplexität, die da rauskommen kann, wenn wir von echtem Key Account Management reden.
Ja. Also super komplex und ich finde es mega spannend, mal so Einblick zu bekommen, wie das in der Corporate-Welt dann tatsächlich läuft. Was sind denn jetzt vielleicht so, weil wir haben ja viele Zuhörer aus dem Tech-Sales hier und aus Startups. Ich höre immer wieder, dass es Unternehmen gibt, die sagen, wir möchten Upmarket gehen, das heißt, wir möchten größere Kunden für uns gewinnen oder sagen vielleicht auch, dass sie Key-Account-Management schon machen. Was sind denn so für dich die Sachen, die man vielleicht auch aus der Corporate-Welt übertragen kann, die gut funktionieren? Und wie unterscheidet sich das vielleicht aber auch auf der anderen Seite, wenn du hast ja jetzt davon gesprochen, bei Pack hier auch Key Accounting einzuführen. Wie sieht das dann aus? Weil du wirst ja dann nicht die Möglichkeit haben, über 38 Länder hinweg mit 15 Stakeholdern da schon direkt an den Start zu gehen. Wie würdest du sowas denn dann aufbauen?
Ja, also aus meiner Sicht sind das, hat das quasi zwei Dimensionen. Die erste Dimension, und da bin ich total bei dir, das ist natürlich die maximalste Komplexität, die du eben haben kannst, wenn du für ein großes DAX-Unternehmen arbeitest und für ein Fortune 500 verantwortlich bist, dann kommt da eine entsprechende Komplexität mit dazu. Aber wenn wir dann über solche Volumina reden, ich will jetzt nicht sagen exakt um wie viel sich das da handelte, aber da handelte es sich um so große Volumina, die können alleine auch nicht mehr abgebildet werden. So, wenn wir jetzt quasi von Key Account Management in der Tech-Szene, und auch da muss man wieder differenzieren, ne? Also klar, in einem Startup ist es deutlich anders, auch noch in einem Grown-Up oder in einem Mittelständler. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel so ein IBM und ein SAP oder so nehme, da ist die Struktur ähnlich, wie ich sie gerade von Mercedes beschrieben habe. Also das, glaube ich, muss man nochmal ein bisschen differenzieren.
Ja.
Wenn man jetzt mit Key Account Management anfangen will, dann ist aus meiner Sicht im allerersten Schritt das Wichtigste, bin ich überhaupt als Organisation schon bereit, mit Key Account Management anzufangen. Ich habe auch dann in der Transformationszeit für mich persönlich, wo für mich quasi klar war, Corporate Story ist jetzt irgendwie langsam am Ende und ich würde jetzt gerne eher in Richtung Startup-Unternehmertum gehen, habe ich auch ein paar Startups quasi ganz Early Stage beraten mit meiner Erfahrung. Und was ich immer gesehen habe, ist, ganz viele Unternehmen, auch gerade da in dem Stuttgarter Umfeld, war damals mit der Pioniergeist unterwegs, haben sich immer sofort auf die größten Kunden gestürzt. Hatten aber noch kein Product Market Fit, noch keine Message und noch keinen Trust-Markt aufgebaut. Ja. Und deswegen das Erste, was ich empfehlen kann, Upmarket gehen hört sich immer so cool an und hört sich auch immer total logisch an. Und natürlich auch für uns ist es so, dass das exponentielle Wachstumspotenzial aus eben genau diesen Enterprise-Deals kommt. Aber ist die Organisation selber schon bereit dafür? Und damit meine ich nicht nur die Sales-Organisation, sondern die gesamte Organisation muss bereit sein.
Ja.
Weil ich muss mir darüber klar sein, wenn ich dann mal einen 10x-Deal im Vergleich zu einem Average-Deal close, dann erwartet der Kunde auch eine entsprechende Reputation, erwartet eine entsprechende Behandlung und der erwartet vor allem, dass er immer an allererster Stelle kommt. Wenn meine Organisation das nicht abkann, und das ist das Risiko, was die meisten unterschätzen, die meisten sehen immer nur die Chance, dann kann mir das auch ruckzuck um die Ohren fliegen. Weil ich sage mal so, wenn ich sowieso weiß, mein ICP ist sehr eng auf Branchen getriggert und ich versuche jetzt sofort den absoluten Branchen König zu closen, dann ist das schon ein Ritt auf der Rasierklinge, weil das kann gut gehen, dann habe ich auf jeden Fall ein Standing in der Branche. Wenn mir das um die Ohren fliegt, dann kann es aber auch sein, dass ich in der Branche für die nächsten 2 oder 3 Jahre keinen Fuß mehr in die Tür setzen muss.
Ja.
Deswegen,
Punkt 1. Ganz kurz. Mega spannend, weil tatsächlich ist genau das passiert damals bei meinem Arbeitgeber. Wir haben uns die 2 Key Account Manager reingeholt und wir waren absolut nicht bereit für dieses Game, weil das Produkt einfach nicht die Anforderungen erfüllt hat, was ein Key Account quasi gewollt hat. Und was wir dann halt festgestellt haben ist, der Key Account Manager, und das fand ich halt echt extrem stark, der hat sich gar nicht so sehr als nur für unseren Arbeitgeber angestellt gesehen, sondern er hat halt schon seit 15 Jahren mit diesem Account gearbeitet und hat gesagt, Leute, wenn ihr das nicht liefern könnt, dann gehe ich erst gar nicht auf diesen Kunden zu. Mhm. Und das ist halt das, was, glaube ich, sehr, sehr spannend ist, zu verstehen, haben wir ein Produkt, was überhaupt passt? Und dann halt auch die Manpower dahinter, wenn wir sagen, wir wollen dann, weil das geht ja schon fast Richtung White-Label-Lösungen dann oft, zu sagen, wir müssen eigentlich so viel individuell für diesen Kunden entwickeln, wenn wir das nicht quasi abdecken können von der Manpower, dann brauchen wir da halt nicht hingehen, sondern dann fokussieren wir uns lieber auf unser ICP in einem kleineren Kundensegment und skalieren dort erstmal, bis wir dann halt entsprechend die Manpower haben, um das halt auch abzudecken. Also deswegen extrem interessant auch zu sehen, wie da die Parallelen sind.
Das ist genau das, was ich nur empfehlen kann, ne? Also es macht überhaupt keinen Sinn, ist egal in welcher Branche jetzt, aber zu irgendeinem Marktführer zu gehen, wenn ich halt, keine Ahnung, Platz 10 bis 15 noch nicht mal zu einem Call gebracht habe. Weil in dem unwahrscheinlichsten Fall, dass ich auf einmal genau bei dem Kunden auch mit meiner Lösung für eine entsprechende Begeisterung sorge und der sich für uns entscheidet und kann mir das Kartenhaus aber eben auch, wie gerade gesagt, super schnell zusammenfallen. Deswegen, die Organisation muss erstmal bereit sein und Upmarket gehen zu sagen und Upmarket wirklich zu gehen, sind aus meiner Sicht da ganz, ganz klar 2 unterschiedliche Schuhe. Und dann würde ich auch sagen, und das ist wieder das Zweite, dann gibt es ja auch wieder Key Accounts und Key Accounts. Also selbst innerhalb der Key Account Größe würde ich nie versuchen, den Top Top-Notch Key Account, den ich mir schon immer erträumt habe, dass der irgendwann mal mein Kunde wird, anzugehen, sondern auch da würde ich erstmal mit kleinen Schritten Kunden, die doppelt oder dreifach so groß sind wie mein Average Deal Size, dann Kunden, die fünffach so groß sind. Und mit jedem Kunden lernt man ja auch, je größer der wird, desto mehr Anspruch hat der. Kann ich dem Anspruch schon gerecht werden? Versteht mein Service das? Ist für alle klar, was das auch bedeutet, wenn bei dem beispielsweise es mal zu einem Breakdown kommt oder sonst irgendwas? Und so kann ich die Organisation Stück für Stück, ohne sie zu überfordern, eben genau auf dieses Level zu bringen, dass ich dann, wenn alles gut funktioniert, ich wirklich zu den zwei, drei Top-Playern im Markt gehen kann und sagen, pass auf, ich habe für euch das beste Produkt, das habe ich bereits bewiesen. Ihr könnt gerne als Referenz mit XYZ sprechen. Und jetzt lass uns einfach mal sprechen, das muss nicht heute sein und auch nicht morgen, aber wie kommen wir innerhalb der nächsten 24 Monate zusammen?
Ja.
Und das garantiere ich, das macht halt keiner, sondern jeder versucht immer am Ende des Tages, allen ist klar, okay, ist eine super große Opportunity, es werden viele Luftschlösser gebaut, aber realistisch auch den Approach ganz anders zu wählen, wie bei einem kleinen oder bei einem Mid-Market-Kunden. Das ist halt das, was die wenigsten machen. Weil dann kommt
was nämlich glaubst du, woran liegt das?
Das liegt genau daran, dass es eben viel mehr Arbeit ist. Na, also oder andersrum gesagt, an der Stelle, wo wir wirklich über die richtig großen Accounts reden, muss uns einfach klar sein, dass wir auf der Gegenseite auch Profis sitzen haben. Und je größer die Organisation, zumindest ist das meine Erfahrung, desto professioneller auch das Buying Center. Und wie ich es eben gerade auch eingangs gesagt habe, es macht einfach keinen Sinn zu glauben, ich schalte halt die richtige Google-Ad oder LinkedIn-Ad und dann wird sich schon Bosch oder Mercedes oder wer auch immer melden. Ist es einfach so, ich muss halt meine Hausaufgaben machen. Und ja. Oftmals muss ich halt diese Hausaufgaben machen, ohne dass ich sofort den Erfolg sehe, weil eben einen Key-Account zu entwickeln, ist ein unfassbar langer Prozess. Ja. Keiner wird sich entscheiden, von heute auf morgen in eine disruptive Lösung zu investieren. Denn letzten Endes, was den Mid-Market und den Enterprise-Market stark voneinander unterscheidet, im Mid-Market geht es eher um Schnelligkeit und vor allem um Innovationskraft und ein Stück weit auch immer um Kosten einsparen.
Ja.
Und im Enterprise-Market geht es als erstes immer um Prozesssicherheit, damit keiner jemandem am Ende sagen kann, der Prozess ist nicht regelkonform, du verstößt gegen irgendwelche Gesetze oder sonst irgendwas, weil die immer mehr auf dem Radar sind als eben die kleineren Unternehmen.
Ja.
Und wenn du dann hinterher noch einen Additional Value zeigen kannst, dann sind die auch offen, mit dir zu sprechen. Nur du darfst es halt nicht andersrum machen. Also das Pferd von hinten aufzäumen, das funktioniert halt gerade bei den ganz Großen nicht. Denn auch wieder keine Überraschung, wenn wir uns jetzt überlegen, wie viele von den Zuschauern jetzt sagen, ja, Upmarket finde ich cool. Und natürlich hat jeder so in seiner Sweet-Spot-Branche so diesen einen Account, den er gerne knacken will. Und dann fragen wir uns alle, naja, wie oft haben wir es denn schon versucht? Und dementsprechend, so oft wie wir es schon versucht haben, können wir auch davon ausgehen, dass je größer der Kunde wird, nicht beim gleichen Ansprechpartner, aber beim Kunden rufen täglich irgendwelche Startups an und wollen etwas.
Ja, ich finde es vor allen Dingen auch interessant, wenn du dir das aus der Inbound-Perspektive anguckst, weil ich habe auch häufig schon erlebt tatsächlich an Unternehmen, dass dann Inbounds reinkommen, die halt so komplett außerhalb des ICPs liegen, wo man weiß, eigentlich können wir denen gar nicht wirklich gut helfen, weil die einfach viel zu groß sind. Und dann natürlich gerade bei den meisten Vertrieblern anfangen die Augen zu glänzen, zu sagen, geil, ich kann jetzt hier dieses fette Logo, was jeder kennt, kann ich gewinnen. Und dann investieren die da wahnsinnig viel Zeit. Und spätestens, wenn es dann nämlich komplex wird, du hast jetzt gerade schon das Buying Center angesprochen, ich glaube, viele Vertrieber unterschätzen, was für ein Aufwand dahinter steckt, so einen Kunden am Ende zu closen, weil dann auf einmal Compliance-Themen mit aufkommen, weil dann die IT noch mit eingebunden werden muss und. Und man natürlich dann irgendwie, gerade im Mid-Market oder SMB Tech-Sales, dann oft halt sehr kleine Warenkörbe oft hat. Der Vertriebler sieht, oh, ich kann mit dem einen Deal mit einem 3-Monats-Ziel irgendwie reinholen. Geil, den hole ich mir jetzt. Und dabei aber wertvolle Zeit verschwendet, weil er ihn am Ende dann doch nicht closed. Das finde ich immer ganz spannend zu sehen. Und ich habe das auch selber schon erlebt, ja, dass man dann natürlich sich davon so ein bisschen blenden lässt, oft auch.
Ja, und auch das ist so eine Illusion, die ich immer wieder merke. egal wie gut der mit dem ersten Produkt, was wir dem Kunden vorstellen, zufrieden ist, es wird immer irgendwer aufstehen, je größer die Organisation ist, und wird irgendwelche Sonderwünsche haben. Ja. Und deswegen ist es auch super wichtig, dass dieser Account nicht nur bei mir für leuchtende Augen sorgt, sondern dass ich den auch entsprechend in die Organisation verkaufe. Was bringt uns dieser Leuchtturmkunde für unsere Reputation, fürs Unternehmen und am Ende für den weiteren Wachstumspfad unserer Company, wenn wir den closen? Und das ist immer ganz wichtig, Risk Management, was ist das Risiko, wenn wir das verkacken?
Ja.
Weil das ist genau der Punkt. Ne, dann in unserem Fall, ne, dann kommt irgendeiner und sagt 5000 Stellplätze. Super spannend, definitiv, aber nichtsdestotrotz, nur weil er einmal sagt 5000 Stellplätze, heißt es noch lange nicht, dass der 5000 Stellplätze genauso gemanagt haben will, wie wir es tun, sondern das kann auch sein, dass der 5000 Stellplätze hat und am Ende einfach nur zählen will, wie viele Leute rein und rausfahren.
Ja.
Und in dieser, und das ist wieder die Parallelität, das, was man dann heute so schön im Sales Funnel, ne, also Quali, Disco, Demo und so weiter, was letzten Endes beim Mid-Market völlig selbstverständlich ist, da fangen die Leute dann an zu strugglen und sagen, ah ja, nee, normale Demo brauche ich ja bei so einem großen Kunden gar nicht machen. Im Gegenteil, im Schnitt mache ich bei einem größeren Kunden wahrscheinlich 3, 4, 5, 6, 7 Demos, weil immer wieder einer aufsteht, ich habe da auch noch was zu sagen und ich habe es aber noch nicht verstanden.
Ja.
Und genau diese Komplexität, die sich dann am Ende im Buying Center auflöst, die ist halt wichtig, die zu managen. Und deswegen bin ich auch, und so haben wir es jetzt auch dieses Jahr für uns entschieden, ein großer Freund davon, dass aus der klassischen Account Executive und Account Management Rolle rauszutrennen, weil du musst dir einfach überlegen, investiere ich hier jetzt quasi in die Zukunft, um diese 2, 3 Logos langfristig zu haben, weil mit denen kann ich wirklich was reißen am Markt, oder ist es einfach nur, wie du es eben gesagt hast, ein fancy Titel?
Ja, hast du denn, also lass uns mal ein bisschen konkret werden. Du hast jetzt gesagt, ihr führt jetzt der Key Accounting bei euch ein und das ist am Ende ein Long-Term-Bet, ja? Ihr wollt da wirklich was langfristig. Wenn jetzt einer unserer Zuhörer sagt, okay, wir möchten eigentlich auch gern Key Account einstellen, wir möchten das Game irgendwie antreten, was würdest du sagen, was sind so die 3 Sachen, die man beachten muss, damit das dann nachher auch ein Erfolg wird? Und ich denke da vor allen Dingen auch so Thema Messbarkeit, weil das hast du ja natürlich gerade im SMB und im Mid-Market-Bereich sehr stark. Wie kann ich das einführen, ohne so eine eine Blackbox zu haben danach?
Ja, also was, glaube ich, das Allerwichtigste ist, ich würde es niemals einführen, wenn ich nicht schon 1, 2, 3 Accounts in dieser Größe auch geclosed habe. Weil das ist die Organisation grundsätzlich bereit dafür. Das heißt, wir merken jetzt einfach, wir sind sowieso sehr Enterprise-orientiert, aber es gibt halt nun mal Enterprises, die sind eher dann, das ist dann für uns sozusagen unser Mid-Market, und es gibt dann eben Enterprises, die haben nochmal ein anderes Potenzial wie ein DAX-Unternehmen oder wie ein Fortune 500-Unternehmen mit eben ganz vielen Standorten in den Zielregionen. Und das ist erstmal das Erste. Und wenn wir das dann sagen, dann brauchen wir einen ganz klaren Plan, um welche Accounts geht's denn überhaupt. Also ich würde niemals einen Key-Account-Manager einstellen, ohne ganz klar zu sagen, weil das, was du eben gesagt hast, es gibt halt sehr, sehr viele im Key-Account-Game, die super spezialisiert sind auf eine Branche, vielleicht sogar auf einen Kunden oder auf einzelne Kunden. Und deswegen würde ich immer erstmal mich fragen, okay, wo will ich denn überhaupt Key-Account-Manager? In unserem Fall zum Beispiel, will ich Key-Account-Management in der Immobilienbranche machen, will ich Key-Account-Management in der Pharmabranche machen, will ich Key-Account-Management im Bankensektor machen. Denn der Key Account Manager muss am Ende sehr, sehr nah am Kunden sein und muss die Sprache sprechen können. Wenn er die Sprache nicht spricht, dann kommt er nicht an die richtigen Tische. Weil das Buying Center halt meistens im Key Account etwas weiter oben aufgehoben ist. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch der Trugschluss. Auf der einen Seite habe ich eher nicht mit dem Geschäftsführer oder mit dem CHRO zu tun, sondern habe eher mit dem Leiter Personalentwicklung zu tun in unserem Fall. Aber was man halt nicht vergessen darf, die Entscheidung wird trotzdem ganz oben gemacht. Das heißt, es sind halt viel mehr Stufen zwischen mir und dem, der am Ende für oder gegen mein Produkt entscheidet.
Ja.
Und deswegen ist das so das Erste, dass man sich wirklich einen klaren Fokus macht, wen will ich überhaupt angehen? Und zwar nicht nur Branche, sondern wirklich das Logo. Also wirklich das Logo an die Wand pinnen und sagen, das ist genau der Kunde, den ich in 24 Monaten, auch keine zu ambitionierten Ziele, ist genau der Kunde, den ich in 24 Monaten closen will. Und dann insbesondere in einem kleineren Unternehmen, Startup Grown Up, würde ich auch sagen, niemals auf einen konzentrieren, sondern ich würde immer sagen, so zwischen 20 und 25, da hat man dann so seine 5, die sind eher auf der Shortlist, und dann hat man seine anderen 15 bis 20, die rutschen dann so nach und nach nach. Und wenn man das gemacht hat, dann geht es darum, jemandem klarzumachen, dass quasi es nicht darum geht, ein Closing zu holen, weil das ist auch ein großer Unterschied. Es geht nicht darum, diese eine Liegenschaft bei dem Kunden zu closen, sondern im Zweifel warte ich lieber, bis es die richtige Liegenschaft ist, die den guten Impact hat, um am Ende auch skalieren zu können. Soll heißen, einen Key Account Plan. Wo will ich mit dem Kunden bis wann hin und wen brauche ich dafür auf den unterschiedlichsten Ebenen? Wie eben schon gesagt, ich habe halt viele Ebenen zwischen meinem vermeintlichen Entscheider und dem wirklichen Entscheider. Wie komme ich da dran? Ich schaue halt, insbesondere in kleineren Organisationen, dann nehme ich halt schnell den Gründer mit dazu. Das suggeriert wieder bei dem Gegenpart auf der Kundenseite, okay, dann nehme ich meinen Chef auch mit dazu. Und so versuche ich, eine Kontaktmatrix letzten Endes aufzustellen, um zu sagen, wer ist denn für wen beim Kunden der richtige Ansprechpartner und welche Themen besprechen. Ja. Und dann ist es für den Key-Account-Manager die Aufgabe, das richtig zu managen. Dass das nicht so wird, dass der Gründer auf einmal Telefon in den Hörer in der Hand nimmt und mal beim Vorstand anruft, sondern dass der ganz genau weiß, nächste Woche steht die und die Entscheidung an. Der hat das dienstags auf seinem Tisch, weil da bereitet seine Assistenz genau das und das vor. Also dienstagsabends wäre es intelligent, wenn das Telefon geht. Ja. Also wirklich dieses ganz gezielte Key-Account-Management hat sehr viel mit Planung, Fokus und Disziplin. Noch viel mehr als alles andere im Sales. Es gibt halt keine Zufallstreffer.
Ja.
Und deswegen ist das Punkt 2. Und Punkt 3, du hast gefragt zum Thema Tracken, es transparent machen. Genau diesen Key-Account-Plan weekly, monthly, quarterly auch wirklich zu tracken. Was sind die Steps, die ich mir vorgenommen habe? So ein bisschen wie im Projektmanagement oder letzten Endes unsere Entwicklungsabteilung, die machen das sehr, sehr gut mit ihren Kanban-Boards. Wirklich zu sagen, okay, was ist der nächste Schritt? Was muss passieren, damit das nächste Türchen umfällt oder das nächste Türchen aufgeht, kurz vor Weihnachten, damit am Ende alles so zusammenkommt, dass der Kunde auch sagt, okay, das ist jetzt genau das, was ich brauche. Wir haben bewiesen, dass es kein Jugendforsch mehr ist. Ich kann mich darauf verlassen, selbst wenn es mal schief läuft, dann haben die einen Plan B, weil letzten Endes hängt auch immer die Reputation des Entscheiders, der sich für dich eingesetzt hat, insbesondere bei disruptiven Lösungen und jungen Unternehmen, ja auch ein Stück weit mit in der Waagschale. Der kann dadurch einen unfassbaren Karrieresprung machen. Der kann aber auch sich mit einer Entscheidung letzten Endes seine bis jetzt aufgebaute Karriere ein Stück weit zerstören.
Ja. Absolut. Und vielleicht ganz kurz ein, zwei Sachen da mit aufzugreifen. Ich glaube, was sehr spannend ist, du hast jetzt gesagt, wie finde ich auch die richtigen Leute, die denn in der jeweiligen Branche erfolgreich sind. Was ich ganz spannend fand, was ich hier und da mal gehört habe, ist, dass dann Leute aus der Organisation heraus rekrutiert wurden, um dann, weil die halt die internen Prozesse des Kunden kennen, um dann halt an ihren ehemaligen Arbeitgeber zu verkaufen. Finde ich ganz spannend. Und dann zweiter Punkt, du hast jetzt ja auch so ein bisschen beschrieben, Mutual Action Plan, also was genau muss dann passieren, um ans Ziel zu kommen, und ich glaube, da sehe ich tatsächlich auch viele, nicht Parallelen, aber viele Dinge, die einfach auch im Mid-Market und auch im SMB-Bereich gut funktionieren können, die sich also auch ein Tech-Sales-Agent quasi auch abgucken kann vom Key-Account-Management, zu sagen, also auch ein konkretes Beispiel, bei einem Arbeitgeber hatten wir auch unser ICP ganz hart definiert, aber auch von der Größenordnung her, ja bis 500 Mitarbeiter, und mir dann Firmen rausgesucht, wo ich gesagt habe, das sind bekannte Logos, und die möchte ich als allererstes gewinnen, weil wenn ich die nicht gewonnen habe, kann ich in der Branche einfach keinen Fuß fassen. Also gerade in vielleicht auch in eher konservativen Branchen zu sagen, wenn ich die nicht habe, dann hört mir sowieso keiner zu, und das war dann halt Schritt Nummer 1 für jeden einzelnen dieser Accounts, mir zu gucken, Multistep, wo kann ich, und Multithreading, wo kann ich dann wirklich über welche Kanäle diese Leute erreichen, und nicht einfach nur einmal das Ding in eine Sequence enrollen, weil das sehe ich nämlich ganz häufig, dann geht meine 12 Steps durch und dann ist der Account verbrannt, in Anführungsstrichen, und dabei hätte ich vielleicht noch 5 andere Ansprechpartner im Unternehmen ansprechen können.
Ja, das ist super spannend und das ist auch so ein bisschen, um den Bogen zu schlagen. Als ich mich damals entschieden habe, aus dem Corporate Game rauszugehen und ins Startup, da war erstmal alles komplett anders, weil es eben kleinere Sales-Organisationen, weniger Prozess und so weiter und so fort. Und je professioneller und je besser wir uns auch als Sales-Organisation entwickeln, desto mehr merke ich, dass es am Ende, und es liegt auch ein bisschen an unserem Zielkunden, weil wir einfach ein Produkt haben, das hat immer ein ACV von größer 50k am Ende des Tages,
Ja.
dass am Ende sehr viele Parallelen wieder sind und ich ultra gut davon zerre, dass ich damals diese sehr, sehr fundierte Ausbildung bei meinem alten Arbeitgeber genießen konnte, wo wir wirklich Key Account Management über ein Dreivierteljahr bis ins kleinste Detail gelernt haben. Und das ist eigentlich so aus meiner Sicht das Spannendste, auch wenn ich jetzt, ich habe es eben schon mal kurz angerissen, SDR, AEAM versus Full-Cycle-Seller und solche Diskussionen, diese ganzen Diskussionen, die jetzt wieder aufkommen. Neulich habe ich wieder gehört, ja, wir müssen wieder viel mehr in Field-Sales gehen. Das ist im Grunde das, wo ich herkomme. Ich habe angefangen wirklich ganz normal als Regionalverkaufsleiter, hieß das damals, dann Junior Key Account Manager, Key Account Manager. Und so richtig anders ist es am Ende nicht, weil Sales ist am Ende ein People-Business und du musst verstehen, welche Menschen am Ende zu der Entscheidung führen. Und dann musst du diesen Menschen klar machen, dass es der beste Weg für sie ist, sich mit dir gemeinsam auf diese Reise zu begeben. Und ob das zwei Leute sind, einer oder 10 in großen Organisationen, das ist hinterher genau das, das, was aus meiner Sicht das Salz in der Suppe ausmacht. Schaffe ich es halt, einen gut zu managen, einen Ansprechpartner, oder schaffe ich es wirklich, bei 10 Leuten auf unterschiedlichsten Ebenen eine gute Beziehung aufzubauen, um hinterher auch langfristig wirklich in einem Key Account dann ein entsprechendes Wachstum für mein Unternehmen zu generieren.
Ja, hast du super geil nochmal zusammengefasst. Danke dir dafür, René. Und wir sind jetzt auch schon leider wieder am Ende der Folge angekommen, weil wir ja schon über eine halbe Stunde miteinander sprechen. Ich fand es mega spannend, da ein bisschen auch nochmal den Vergleich zu holen. Für alle die sich auch noch mehr für Key Accounting interessieren, da gibt es noch eine zweite Folge mit dem Christian Wipfler, vielleicht da auch mal reinhören, weil das ein bisschen andere Ansichten heute waren. Aber ich finde es trotzdem schön, auch mal zu sehen, was da so für Vergleiche bestehen. Jetzt kommen wir zur letzten Frage, René. Das ist immer das, was ich ganz gerne nochmal mache zum Ende jeder Folge. Was sind denn so dein einer persönlicher Tipp, den du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerne mitgeben möchtest? Was hat dich in deiner Karriere am meisten beeinflusst? Das kann alles sein vom Buch, Framework oder irgendwas, was du dir angewöhnt hast in der Zeit, was du gerne teilen möchtest, was sich andere auch mal anschauen sollen.
Weil ich ja Seller by heart bin, Never Eat Alone. Das ist ein Buch, das hat mich früh geprägt. Und das ist im Grunde genommen ein relativ simples Buch, weil es beschreibt am Ende, dass es um Netzwerk und Menschen machen mit Menschen Geschäfte. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich gut mit anderen Menschen vernetzt. Aber es geht nicht so in dieses, es geht nur darum, Business zu machen, sondern es geht einfach auch darum, dass man viel, viel glücklicher und viel gesünder lebt, wenn man eben einfach coole, motivierende Leute um sich herum hat. Und deswegen kann ich das Buch auf jeden Fall sehr empfehlen. Und das war bei mir so ein Eye-Opener. Ich habe das dreimal mittlerweile gelesen, weil natürlich in den unterschiedlichsten Organisationsgrößen, wo ich war, war das Thema Netzwerken immer unterschiedlich konnotiert, würde ich mal sagen. Während das bei einem Mittelständler eher so nach dem Motto ankommt, naja, jetzt krieg ich den mal nicht zu weit in den. Es ist im Corporate quasi notwendig zu netzwerken. Und gerade jetzt in so einer jungen Organisation oder in einem eher kleineren Unternehmen wie bei uns bei Parkier mit knapp 40 Leuten, ist es halt super wichtig, die Nähe zu jedem Einzelnen zu halten, um einfach auch wirklich sehr, sehr nah an der Basis zu verstehen, was bewegt die Leute.
Ja, extrem geiler Tipp. Hatten wir tatsächlich noch gar nicht. Auch dieses Buch werde ich hier nochmal in die Shownotes mit reinpacken, weil ich bin auch der Meinung, dass das auch das ist, was uns in den nächsten Monaten und Jahren noch viel, viel mehr begleiten wird, ist wieder
weg to Face-to-Face-Business, weg von den ganzen AI-generierten Texten und Co. Deswegen starker Tipp von dir, René. Und für alle die, die vom Netzwerk nicht genug bekommen, auf jeden Fall auch nochmal Artist Circus auschecken, denn da trefft ihr über 100 Tech-Sales-Leute, unter anderem auch wahrscheinlich den René, weil das weiß, wissen wir noch ganz genau, aber das kriegen wir noch raus. Und dann könnt ihr da auf jeden Fall eine ganze Menge netzwerken und auch nochmal ein bisschen mehr über Key-Account-Management erfahren. Schön, dass du heute das Gast warst, René. Ich danke dir für die Einsichten und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder hören.
Ja, vielen Dank auch dir, Dominik, für die Einladung. Hat mich super gefreut. Und wer weiß, können wir nächstes Jahr gerne nochmal wiederholen.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Übrigens, dieser Podcast wurde dir präsentiert von SDRs of Germany, der Vertriebscommunity für den Dachmarkt. Wenn du auf der Suche bist, um dich mit anderen Vertrieblern auszutauschen und deine Karriere im Turbo vorantreiben möchtest, dann werde Teil unserer coolen Community. Alle Infos unter www.sdrsofgermany.com.